Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur Besteuerung der öffentlichen Hand. Wie bereits im Dezember angekündigt, geht Steuerung Tax, die Besteuerung der öffentlichen Hand, nun in dem Podcast-Format frisch serviert auf. Wir freuen uns, dass wir jetzt nach einer längeren Pause wieder dabei sind. Mein Name ist Christian Möhlwald und ich begrüße in der Runde meine liebe Kollegin Sarah Lechner. Hallo Sarah.
Hallo zusammen. Schön, dass wir jetzt wieder so in der Runde zusammen sind.
Ja, und wir haben auch eine Neuerung mitgebracht. Wir werden ab sofort mit Herrn Andreas Meyer, dem Bereichsleiter Steuern, Finanzen und öffentliche Bäder des VKU, über aktuelle steuerliche Themen der öffentlichen Hand sprechen. Und wir heißen ihn herzlich willkommen, freuen uns auf den Austausch im Rahmen dieses Podcast-Formates. Lieber Andreas, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Christian, hallo Sarah, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Bin sehr gespannt, muss ich sagen. Themen haben wir bestimmt genug. Auch das Thema heute, kann ich schon ein bisschen anteasern, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, schön, dass ich dabei sein kann und gehen was an.
Freut uns sehr. Ja, du hast es angekündigt, ein wesentliches Thema, was die öffentliche Hand bewegt, ist natürlich der steuerliche Querverbund, der natürlich zur Finanzierung diverser Aufgabenbereiche beiträgt, die Tätigkeiten optimiert und sich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt, inwieweit wir die Ergebnisse aus den verschiedenen Tätigkeiten, sei es im Bereich des ÖPNV, sei es im Bereich eines Bäderbetriebes, sei es vielleicht auch hinsichtlich der Energieversorgung, inwieweit man diese Ergebnisse steuerlich miteinander verrechnen kann. Und wir wollen, bevor wir in die aktuellen Themen einsteigen, es gibt dazu ein neues BMF-Schreiben vom 10.10.25, zunächst mal allgemein in das Thema einführen. Sarah, welche Grundlagen haben wir denn aus der gesetzlichen Norm des § 4 Absatz 6 hinsichtlich des steuerlichen Querverbundes zu beachten?
Ja, danke Christian für die Einführung. Vielleicht nur ganz kurz dazu, bevor wir dann zum, ich glaube, heute spannenderen Teil kommen. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, die heute jetzt nicht wirklich im Fokus stehen sollen? Also du hast es schon gesagt, der steuerliche Querverbund gibt der öffentlichen Hand die Möglichkeit, Gewinne und Verluste verschiedener Bereiche zusammen zu verrechnen und zusammenzufassen. Und die Zusammenfassung ist dabei natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Eine davon, und zwar die Nummer 1 des 4 Absatz 6, wäre, wenn es sich bei den beiden BGA um sogenannte gleichartige Betriebe handelt. Nur ganz kurz, was versteht man unter Gleichartigkeit? So ein bisschen hört man es aus dem Wort auch schon raus. Betriebe können gleichartig sein, wenn sie sich im gleichen Gewerbebezweig befinden. Also zum Beispiel bei Schwimmbädern ist es oft der Fall, mehrere Schwimmbäder. Oder aber auch, wenn sich die Tätigkeiten zwar unterscheiden, aber einander gegenseitig, das ist ganz wichtig, ergänzen. Also zum Beispiel beim Hallenbad oder einer Sauna. So viel vielleicht mal von weg zur Gleichartigkeit. Eine weitere Möglichkeit ist noch der Nummer 3 aus dem Paragraphen. Danach können BGA auch zusammengefasst werden, wenn es sich um sogenannte Versorgungsbetriebe handelt. Das hattest du auch schon ganz kurz angesprochen. Das sind alle Betriebe, die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen. Die beiden Nummern sollen heute aber gar nicht im Fokus stehen, sondern die, die ich jetzt absichtlich dir, Christian, übrig gelassen habe.
Ja, vielen Dank, Sarah. Die Nummer 2, um die soll es heute gehen, beschäftigt sich mit engen, wechselseitigen, technisch-wirtschaftlichen Verflechtungen von einigem Gewicht, die zwischen zwei Tätigkeitsbereichen bestehen muss, damit eine Verrechnung der Ergebnisse erfolgen kann. Innerhalb eines BGAs, sei es, ob die Tätigkeit auf Ebene der Körperschaft des öffentlichen Rechts betrieben wird oder eben auch in einer kommunalen Eigengesellschaft. Da gilt die Regelung gleichermaßen. Wenn wir uns dazu mal die Rechtshistorie anschauen, dann stellen wir fest, dass der BFH sich diesbezüglich im Grunde in einer Richtung äußert. Wir brauchen also irgendwo einen chemischen oder physikalischen Leistungsaustausch zwischen den beiden Tätigkeiten und beide Bereiche müssen gewissermaßen voneinander profitieren. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, mit Blick in die Vergangenheit, dann spielt da natürlich dieser Verbund, also diese Schaffen dieser technisch-wirtschaftlichen Verflechtung, über ein Blockheizkraftwerk zunächst einmal im Bestand, im Status quo eine bedeutende Rolle. Dazu haben wir auch eine Äußerung des Bundesfinanzministeriums vom 11.05.2016, was verschiedene Kriterien darstellt, wann ein Blockheizkraftwerk entsprechend geeignet ist, um diese Bereiche zusammenzufassen und damit auch zu einer Ergebnisverrechnung dann auch zu kommen. Nun ist es aber so, aufgrund der Gaskrise in der Vergangenheit, aufgrund der zunehmenden Bedeutung alternativer Energien, dass das Blockheizkraftwerk in seiner Bedeutung zurückgedrängt wird und schon seit geraumer Zeit verschiedene, Verflechtungsmöglichkeiten über alternative Energieerzeugungen besprochen werden. Und das neue BMF-Schreiben, nun ist es endlich da, vom 10.10.25, führt nun verschiedene Voraussetzungen an, um diese defizitären Tätigkeiten beispielsweise in einem Bad-BGA mit Versorgungstätigkeiten, also einem Versorgungs-BGA, zusammenzufassen. Sarah, magst du mal in das BMF-Schreiben einsteigen und mal die verschiedenen Möglichkeiten skizzieren?
Ja, gern. Du hast es schon angesprochen, so ein bisschen der Angriffspunkt war ja immer die Themen, die uns auch alle beschäftigen. Klimawandel, Energiekrise, die Nachfrage nach regenerativen Energien. Und da legt das BMF-Schreiben gleich am Anfang, ich glaube, einen ganz wesentlichen Punkt dar. Bisher war es bei den BHKWs so, dass man die Wirtschaftlichkeit von diesen BHKWs immer mit einem VDI-Gutachten nachweisen mussten. Und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, weil der entfällt nämlich jetzt einfach schon rein aus der Natur der Sache her, ist ja, kann man zumindest bei den vielen erneuerbaren Energien davon ausgehen, dass die ja eigentlich immer eine wirtschaftlichere und nachhaltigere Alternative zu konventionellen Energieerzeugungsanlagen, wie jetzt zum Beispiel dem originären Heizkessel, darstellen können. Und wir wollen jetzt mal kurz uns die verschiedenen neuen Möglichkeiten der Zusammenfassung anschauen, bevor wir dann drüber diskutieren wollen. Nummer eins wäre einmal eine Zusammenfassung mittels Wärmepumpe. Das kommt grundsätzlich nur für die Zusammenfassung von einem Bad-BGA mit einem Netzbetriebs-BGA in Betracht. Der Netzbetriebs-BGA darf dabei auch mit anderen BGA zusammengefasst worden sein. Aber die Tätigkeit des Netzbetriebs muss 10% des Umsatzes des zusammengefassten BGAs ausmachen. Die Grenze wird uns heute auch noch, glaube ich, öfter mal beschäftigen. Weiterhin ist Voraussetzung, dass der Netzbetriebs-BGA auch Zugriffsrechte auf die Wärmepumpe hat, also dass er die zu- und abschalten kann. Jetzt kommen wir zum Merkmal Gewichtigkeit, was so ein bisschen auch das Spannendste bei allen Möglichkeiten ist. Und zwar einmal aus Sicht des Bad-BGA muss die Wärmepumpe die erzeugte Wärme vollständig an das Bad abgeben und dadurch mindestens ein Drittel des Gesamtwärmebedarfs des Bad abdecken. Das ist laut BMF-Schreiben durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Konkreter wird es hier aber dazu erstmal nicht. Bei einem Freibad sind die Voraussetzungen in dem Zeitraum zu prüfen, in dem es auch betrieben wird, also in dem Fall in den Sommermonaten. Und aus Sicht des Netzbetriebs-BGA muss die Wärmepumpe eine elektrisch installierte Leistung von mindestens 50 Kilowatt aufweisen.
Eine weitere Möglichkeit, die das BMF-Schreiben vorsieht, sind hybride PV-Anlagen, also ein Solarpanel und ein Wärmetauscher. Auch sehr interessant, wenn man in die Rechtsprechung schaut. Wir sprechen hier von zwei Einrichtungen grundsätzlich, die hier im Zusammenhang betrachtet werden. Hier kommt eine Zusammenfassung des Bades oder des Bad-BGAs mit einem Energieversorgungs-BGA in Betracht. Und hinsichtlich des Umsatzes finden wir hier auch die 10%-Grenze und die Gewichtigkeit knüpft hier auch aus Sicht des BGAs an die 10%-Grenze an, dass also der Gesamtwärmebedarf des Bades mindestens zu 10% abgedeckt werden muss und aus Sicht des Energieversorgungs-BGAs ebenfalls eine Anlage mit einer Leistung von mindestens 50 kW vorliegen muss.
Ja, zuletzt haben wir auch noch die Möglichkeit des aktiven Einbezugs der Bäder in den Fernwärmeversorgungs-BGA. Auch hier kommen wieder Zugriffsrechte als Voraussetzung vor, also eine Zu- und Abschaltung an einer Fernwärmeübergabestation. Und zur Gewichtigkeit ist hier vielleicht noch zu beachten, aus Sicht des Bad-BGA müssen mindestens 80% des Gesamtwärmebedarfs des Bads mittels dieser Fernwärmeversorgung abgedeckt werden. Auch das ist wieder anhand von Unterlagen nachzuweisen. Und aus Sicht des Fernwärmeversorgungs-BGA muss das Bad über ein Wasservolumen von mindestens 750 Kubikmetern verfügen. Ja, Christian, Andreas, ich hätte gesagt, so viel mal zur Theorie hintenrum. Jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Thema. Lasst uns ja gern jetzt mal auch in die Diskussion drüber einsteigen.
Genau, in aller Kürze einmal die Inhalte des BMF-Schreibens diskutiert. Und lieber Andreas, wenn wir uns die Stellungnahmen aus dem Jahr 2023 und 2024 des VKU anschauen, die ihr gegenüber dem BMF zu den Alternativen zum Blockheizkraftwerk abgegeben habt. Zu Beginn vielleicht etwas allgemein gefragt, wie zufrieden bist du denn mit der Umsetzung der Vorschläge im Rahmen des BMF-Schreibens?
Ja, also das ist natürlich, das kann man gar nicht anders sagen. Seitdem wir die gesetzlichen Regelungen zum Querverbund haben, ist das in meinen Augen die bedeutendste Weiterentwicklung beim Querverbund, die wir gesehen haben. Also wir hatten 2019 ja schon einmal die Klarstellung der Finanzverwaltung, dass Telekommunikation auch querverbundfähig ist. Das war damals auch eine große Entwicklung. Aber das ist jetzt hier, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. War auch ein dickes Brett, muss man ehrlicherweise sagen. Gerade für den Steuerrechtler, der sich ja plötzlich dann mit Themen auseinandersetzen muss, was eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung ist. Es gibt da so einen ehemaligen Referatsleiter im BMF, der da den Begriff des Ingenieursrechts geprägt hat. Sprich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann hilft es nicht allein mit steuerrechtlichem Verstand daran zu gehen, sondern man braucht dann auch die Techniker mit an Bord. Und da waren wir dann auch froh, dass wir auf solche zugreifen konnten in einer Projektgruppe, wo wir dann diese Stellungnahmen vorbereitet haben. Ohne die hätte das auch nicht geklappt, ne? Und ja, also ich bin im Großen und Ganzen bin ich natürlich absolut zufrieden. Also die drei Modelle, die wir vorgeschlagen hatten, die sind alle umgesetzt worden. Die Kriterien, die wir vorgeschlagen hatten, die sich natürlich an dem BMF-Schreiben für das BAKW ein Stück weit orientiert haben. Das war klar. Auch die sind ja zumindest relativ weitgehend übernommen worden. Das finden wir dementsprechend natürlich auch gut, sonst hätten wir es ja nicht so vorgeschlagen. Es gibt ein paar Punkte, über die sprechen wir gleich noch, die sicherlich nicht ideal sind. Also was mich aber, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, wirklich sehr gefreut hat, ist der Wegfall dieses Erfordernisses, dass man diese Wirtschaftlichkeit nachweisen muss. Das ist mal echt Bürokratieabbau, wie man ihn sich wünscht. Man redet momentan viel davon. Hier hat es die Finanzverwaltung wirklich auch dann mal gemacht. Auch mit dem Hinblick, dass Transformation der Wirtschaft ein wichtiges Ziel ist. Und die Vorschläge, die wir gemacht haben und die das BMF jetzt auch zum Glück mitgeht, die zahlen ja genau auf dieses Thema ein. Und insofern muss man das noch irgendwo erschweren. Also dieses Gutachten fällt weg und das ist schon mal super. Wie gesagt, ein paar Pferdefüße gibt es, da können wir gleich gerne noch drüber sprechen. Ganz zufrieden ist man nie. Ich habe übrigens auch noch nie mit der Finanzverwaltung irgendwas diskutiert und habe genau das bekommen, was ich haben wollte. Das gibt es einfach nicht. Das liegt auch in der Natur der Sache ein Stück weit. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Entwicklung, gar keine Frage.
Also das begrüßen wir auch. Wir haben das ja auch mit Erstaunen festgestellt, dass man da die Wirtschaftlichkeitsfrage gleich zu Beginn beantwortet. Wenn wir uns die verschiedenen Vorschläge anschauen, die ihr insbesondere in der Stellungnahme aus 2024 eingebracht habt, also wir finden die Wärmepumpe wieder, wir finden die hybriden PV-Anlagen wieder und auch das Fernwärmenetz. Zusätzlich wurde aber auch eine Kombination aus hybriden PV-Anlagen und Wärmepumpen dargestellt. Das BMF-Schreiben greift aber diese Variante so in der finalen Fassung gar nicht auf. Was ist denn deine Vermutung, warum diese Möglichkeit derzeit außen vor gelassen wurde?
Nicht ganz einfach zu beantworten. Also möglicherweise der ganz schnöde Grund, dass wir dieses Kombimodell erst relativ spät in den ganzen Prozess mit dem BMF eingebracht haben. Das war ja erst in der zweiten Stellungnahme, die wir abgegeben hatten, ein Vorschlag, den wir gemacht haben. In der ersten noch nicht. Und die Finanzverwaltung, die hatte, glaube ich, schon ursprünglich das Ziel, möglichst schnell ein BMF-Schreiben zu veröffentlichen. Es ist durchaus auch so, dass wir jetzt, als wir aktiv wurden, das nicht so frei herausgemacht haben. Es gab schon vorher Signale aus dem BMF, dass man sich wünscht, dass der Verband da Vorschläge macht. Also die wollten auch einigermaßen schnell, glaube ich, ein solches Schreiben auf den Weg bringen. Und weil wir jetzt so im Prozess dann noch dieses Kombimodell mit eingebracht haben, so erkläre ich es mir eigentlich im Wesentlichen, so habe ich es mehr oder weniger durch die Blume auch gehört, das schaffen wir jetzt in der Zeit nicht, in der wir das schaffen wollen. Es hat sich dann ja trotzdem verzögert, das BMF-Schreiben, ne, wegen einer Rechtsprechung des BFH, die so ein bisschen quergeschossen hat. Das Problem des Kettenzusammenfasses, vielleicht machen wir da auch nochmal eine Folge drüber, ist ja auch ein schönes Thema. Das musste erst gelöst werden, dieses Problem, bevor man dann dieses BMF-Schreiben veröffentlicht. Also theoretisch hätte man dann vielleicht doch Zeit gehabt. Aber so erkläre ich mir das. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht man dann damit um? Also wenn ich ins Gesetz gucke, in den 4 Absatz 6, dann ist da ja ausgeführt, dass es für die technisch-wirtschaftliche Verflechtung auf eine Gesamtschau auf die Verhältnisse ankommt, die man eben vorfindet. Da ist ja nicht davon die Rede, dass das eine bestimmte Anlage sein muss. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt in der Finanzverwaltung reelle Herangehensweise an das Thema ja, auf die hoffen darf, dann müsste es eigentlich so sein, dass man auch eine Kombination dieser Modelle durchaus dann zulässt. Da muss man natürlich bei den Kriterien dann so ein bisschen schauen, wie die dann ausgestaltet sind. Aber ich denke, die Freiheit, die hätte jetzt Finanzverwaltung durchaus auch auf Grundlage dieses BMF-Schreibens zu sagen, gut, alleine hybride PV-Anlage reicht nicht, alleine Wärmepumpe reicht jetzt in dem Fall auch nicht. Aber wenn ich zusammenfasse und das Kriterium, das kann ich dann ja auch ein bisschen in meinem Ermessen entscheiden, was ich da zulasse, dann sollte das eigentlich gehen. Das wird aber dann so sein, gelebter Föderalismus, wie man das immer erkennt. In dem einen Bundesland wird es dann möglicherweise funktionieren und in dem anderen Bundesland nicht. Und das ist natürlich keine gute Situation. Also muss man schauen, wie sich das entwickelt. Möglicherweise wird die Finanzverwaltung auch nochmal das nachbessern, nachträglich einarbeiten. Dann muss man schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, ich hatte mich tatsächlich auch gewundert, weil ich finde, so die Kombination aus Wärmepumpe und PV-Anlage ist auch einfach für den Laien oder den Privatmensch so ein naheliegendes Konstrukt, was viele auch einfach kennen, wo man sich so denkt, das könnte gut funktionieren. Aber schauen wir mal, das wird ja bestimmt nicht das letzte BMF-Schreiben zu dem Thema gewesen sein. Ich glaube, zwei Punkte können wir auch schon mal festhalten. Wir brauchen früher oder später noch einen Podcast zum Thema Kettenzusammenfassung. Und wir haben zumindest mal einen Schritt Richtung Bürokratieabbau durch den Wegfall von dem VDI-Gutachten, was man ja auch nicht aller Tage irgendwie behaupten kann, auch wenn es immer ein großes Ziel ist. Das ist ja schon mal echt was Positives zum Festhalten.
Ja, wobei, da muss ich kurz mal einschneiden, es gibt beim Querbund aber noch genug andere Bereiche, wo ich mir auch noch Bürokratieabbau vorstellen kann. Ne? Also das stelle ich jetzt mal nur so in den Raum. Also da gibt es noch weiter Potenziale.
Wahrscheinlich nicht nur beim steuerlichen Querverbund. Ich glaube, da haben wir, ja, ich glaube, da könnten wir ganz viele Folgen noch füllen über das Thema und die Möglichkeiten. Ja, wir haben uns ja schon mal die Voraussetzungen angeschaut und du hast es auch schon ein bisschen angeteasert, dass es ja doch noch den einen oder anderen Knackpunkt gibt, der vielleicht, ja, nicht so praktikabel auch ist, wie er erscheint. Gerade diese Schwellenwerten, Werte, Größenangaben. Welche praktischen Hürden siehst du denn da?
Also meinst du jetzt die 10%-Grenze, die berühmte, nehme ich mal an. Ja, also da muss man erstmal verstehen, was ist das überhaupt für ein Sachverhalt, der da geregelt wird. Ja, also das BMF-Schreiben versucht im ersten Schritt darzustellen, was ist jetzt auf Seiten des Versorgers der Teil, der verflechtungsfähig ist. Bei der Wärmepumpe ist das ja eben zum Beispiel das Stromnetz. Ja, und nichts anderes. Das ist technisch auch nachvollziehbar übrigens. Das ist in meinen Augen genau richtig, dass das nur das Netz ist. Also ohne Netz kann ich einer Wärmepumpe keine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung darstellen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne, und wenn ich jetzt aber natürlich nicht ein reiner Stromnetzbetreiber bin, sondern auch noch ganz viele andere Tätigkeiten da habe. Ne, ich habe auch natürlich einen Stromvertrieb, ich habe eine Stromerzeugung, ich habe aber auch noch vielleicht eine Gasversorgung, eine Wärmeversorgung, eine Wasserversorgung und vielleicht habe ich im Querverbund auch schon einen ÖPNV-Betrieb. Ja? Da muss ich halt immer noch dazu kommen, dass das, was ich da verflechte mit dem Bad, dass das halt ein verflechtungsfähiges Konstrukt ist mit dem Bad. Ja? Und da sagt die Finanzverwaltung eben, dass der Teil, mit dem ich das verflechten möchte, der darf eben dann in diesem Gesamtgebilde nicht von untergeordneter Bedeutung sein. Ja? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt denn jetzt untergeordnete Bedeutung? In dem BMF-Schreiben zum BAKW gibt es den Begriff auch. Da ist aber keine Grenze festgelegt. Die kam später über eine Verfügung der OFD Karlsruhe, die sich bundesweit auch etabliert hat. Da kam jetzt erstmal diese 10%-Grenze rein. Na, und die Grenze, die ist dann schon ein Problem. Weil wenn ich so einen großen Konzern habe, so viele Tätigkeiten, die dann auch in der Querverbundsparte zusammengefasst sind, dann machen die Umsätze aus dem Stromnetz, die machen in aller Regel nicht 10% der Gesamtumsätze aus in diesem Gebilde. Ja, und bei der ähnlichen, also das Gleiche gibt es ja nochmal bei der Wärmeversorgung, da ist das noch unwahrscheinlicher, dass ich da diese 10%-Grenze erreiche. Und das ist schon ein großes Problem in meinen Augen, wenn man die 10%-Grenze als harte Grenze nimmt. Also ich habe mich schon immer gefragt, warum denn 10%? Also eine untergeordnete Bedeutung und 10%, das passt für mich nicht so richtig zusammen. Ja, also wenn ich Bundestagswahl habe, dann komme ich mit einer 5%-Hürde in den Bundestag. Und dann wird ja keiner sagen, das ist eine Partei von untergeordneter Bedeutung. Ja, also der Begriff legt eigentlich nahe, dass das eine niedrigere Grenze sein muss. So rein gefühlsmäßig. Es gibt ja auch im Umsatzsteuerrecht bei der Wiederverkäufereigenschaft gibt es auch sowas wie untergeordnete Bedeutung bei dem Eigenverbrauch. Da gilt auch eine 5%-Grenze. Hier hat man sich für 10% entschieden, finde ich zu hoch. Aber gut, das ist ein Problem, das sich schon bei dem BAKW-Schreiben gestellt hat. Aber es gibt ja auch noch andere Kriterien, die man heranziehen könnte. Ja, wir haben schon viel über Transformation gesprochen. Die Unternehmen, die investieren in den nächsten 10, 15 Jahren vor allem in zwei Bereiche, nämlich in Stromnetze und in den Wärmenetzausbau. Da werden die meisten Investitionen getätigt in den nächsten. Also es wird also deutlich mehr als 10% sein der Gesamtinvestitionen, die auf diese beiden Bereiche entfallen. Wenn dann die Finanzverwaltung sich dann so aufstellen sollte, dass man dann neben dem Umsatz nicht auch auf andere Kriterien wie Investitionen in den nächsten 10 Jahren oder bilanziertes Anlagevermögen oder auf solche Kriterien geht, wenn sie sich da verweigern sollte, dann wäre das in meinen Augen nicht richtig. Also das Kriterium heißt ja untergeordnete Bedeutung und 10% Umsatz ist ein Regelbeispiel. Und daneben können ja auch andere Kriterien herangeführt werden. Jedenfalls wäre das der Finanzverwaltung möglich und davon sollte sie auch in meinen Augen Gebrauch machen. Und hoffen wir mal, dass das so kommt. Wenn nicht, dann fürchte ich, werden wir hier definitiv eine Nachbesserung im BMF-Schreiben brauchen, wenn wir das dann nicht sehen.
So. Ja, 5% wäre irgendwie so eine bekanntere Grenze gewesen, ne, mit der man eher gerechnet hätte.
Absolut.
Worüber ich auch so ein bisschen gestolpert bin, aber wie du schon vorhin gesagt hast, man muss da ja auch echt ein bisschen technische Expertise mitbringen, damit man sich das Ganze auch vorstellen kann, aber auch die Themen, gerade beim Fernwärmenetz, 750 Kubikmeter Wasservolumen stelle ich mir extrem viel vor. Oder auch bei der PV-Anlage, dass eine PV-Anlage 10% des Gesamtwärmebedarfs deckt. Wie schätzt du, ich glaube, da steckst du deutlich tiefer drin, wie schätzt du diese Kriterien ein? Ist das realistisch? Ist das was in der Praxis bei so kommunalen Bädern funktioniert?
Also vielleicht einmal zum Beckenvolumen bei dem Wärmemodell. Also da sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden gewesen. Da war im Entwurf ja noch von 1000 Kubikmeter die Rede. Und daraufhin hatten wir aus dem Mitgliederbereich doch Rückmeldungen bekommen, dass gerade so klassische Sportbäder, wo auch wirklich dann Vereine schwimmen und wo auch Sport betrieben wird, das ist ja genau das, was ja die Grundidee des Querverbundes ist, sowas zu fördern, die würden dann häufig rausfallen, weil die dann eben nicht die entsprechenden Ausmaße haben. Deswegen hatten wir das in der Stellungnahme auch entsprechend formuliert und dann ist man da auch nochmal runtergegangen. Ich glaube, diese 750 Kubikmeter, die sind jetzt nicht so schwer zu erreichen. Also natürlich gibt es auch noch kleinere Bäder, aber das ist kein großer Teil der Bäder. Also das ist schon relativ weit verbreitet, auch im Sportbadbereich, dass man da entsprechende Beckengrößen hat. Also da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit. Was ich mir beim Wärmebereich, wo ich mir eher Sorgen mache, ist, dass die Finanzverwaltung irgendwann auf die Idee kommt, zu hinterfragen, was ist denn eigentlich Fernwärme? Also, weil der Begriff der Fernwärme, der ist ja gesetzlich nicht so richtig definiert, also für bestimmte Bereiche mal, aber nicht so ganz grundsätzlich. Ja, und wenn man sich dann so Projekte anschaut von Mitgliedsunternehmen, so ein Wärmenetz ist ja was anderes als ein Stromnetz, das ist relativ häufig nicht so ein Netz, das sich über das gesamte Stadtgebiet verteilt, sondern das sind häufig so Insellösungen und die sind mal größer und mal kleiner. Und die Unternehmen selbst sprechen manchmal auch von Nahwärmeprojekten, obwohl das technisch sind da Leitungen und darüber werden mehrere Kunden mit Wärme versorgt. Aber das wird dann einfach sehr untechnisch und vor allem ohne rechtlichen Hintergrund schon mal Nahwärme genannt. Und da fürchte ich so ein bisschen Diskussionen. Also ich hätte Wärmenetze besser gefunden als Fernwärme. Also das muss man dann sehen, wie die Finanzverwaltung damit umgeht. Das ist ein Einfallstor in gewissermaßen, würde ich sagen. Ja, und zu den hybriden Photovoltaikanlagen, ja, also diese 10% Wärmeabdeckung, die wirkt ja erstmal relativ großzügig, weil in anderen Modellen muss ich ja deutlich mehr beitragen zum Gesamtwärmebedarf. Da sind es nur 10%, was einfach daran liegt, dass das technisch gar nicht anders möglich ist. Ja, also man muss sich da so das einfach mal vorstellen, wenn ich mir von einem Hersteller so die Angaben anschaue, also ein Modul von so einer hybriden PV, so ein hybrides PV-Modul hat so ein Ausmaß von 1 Meter mal 1,60 Meter und da werden 250 Watt Leistung mit erzeugt. Ja, wenn ich also auf 50 kW kommen will, ja, dann brauche ich 200 solcher Module nebeneinander. Das ist dann so Fußballfeld groß. Ja. Und dann hat das Ganze Wärmeleistungsoutput von 60 kW. Bei einer Wärmepumpe wären es 150, also Faktor 3. Und hier haben wir halt nur so Faktor 1. Ja, und deswegen ist einfach nicht mehr möglich als 10%. Und die sind, wie du schon richtig vermutest, wahrscheinlich auch eher anspruchsvoll. Ja, also deswegen bin ich auch gespannt, wie weit verbreitet sich dieses Modell dann in der Praxis dann etabliert. Ja. Also gehen tut das in meinen Augen nur in Freibädern und vielleicht noch in Kombibädern. Also solche Anlagen kann man sich nicht auf ein Hallenbaddach stellen. Das wird nicht funktionieren.
Die Fragen stellen wir uns auch, inwieweit das dann praktikabel sein wird, diese Grenzen einzuhalten und insbesondere auch die Dokumentationsverpflichtungen zu erfüllen. Da haben wir an den verschiedenen Stellen auch die Hinweise darauf, entsprechend anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen, Fragezeichen. Das bleibt, glaube ich, an der Stelle auch noch ziemlich unbestimmt und bedarf der näheren Klärung. Siehst du denn darüber hinaus noch weiteren, ich sag mal, Anpassungsbedarf oder Erweiterungsbedarf im Rahmen des BMF-Schreibens?
Also im Rahmen dieses BMF-Schreibens, also wenn wir jetzt die Punkte, die wir jetzt besprochen haben, mal ausklammern, kann ich eigentlich auf das zurückgehen, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich bin da eigentlich schon sehr zufrieden. Also was ich eben auch besonders schön finde, ist, dass jetzt eben auch dieses Wärmemodell zugelassen wird. Offen gesagt hätte das schon viel früher passieren müssen, denn wenn man mal historisch sich mit dem Querverbund beschäftigt, dann weiß man, dass erste technisch-wirtschaftliche Verflechtung, die von Gerichten überhaupt jemals anerkannt wurde, damals vom großen Senat des Bundesfinanzhofs, war genau so ein Fall. Das war nämlich auch ein Wärmenetz, wo ein Überdruck im Heizkraftwerk über das Beckenwasser ein Stück weit ausgeglichen werden kann. Also eigentlich hätte man das die ganzen Jahre über schon immer anerkennen können. Ist nicht so gewesen. Jetzt geht es dann endlich. Ja, und das heißt ja, dass jetzt auch dann Unternehmen, die keinen Strom haben, einen Querverbund mit Bädern herstellen können. Und das bietet natürlich nochmal eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten in Kommunen, wo man sich jetzt gerade mit dem Thema Wärme sehr intensiv beschäftigt. Es ist wirklich schön, dass wir dieses Schreiben haben. Es gibt ein paar Punkte, da muss man dann sehen, wie die Finanzverwaltung damit in der Praxis umgehen wird. Theoretisch kann sie damit aber sehr reell umgehen. Das müssen wir jetzt abwarten. Nein, also ansonsten bin ich wirklich, wirklich sehr zufrieden, muss man schon sagen.
Das ist doch mal ein sehr positives Schlusswort. Ja, wir denken auch, dass sich die Möglichkeiten damit deutlich erweitert haben und sehen auch, wie sich's praktisch darstellt. Also auch in der Beratungspraxis werden die Themen durchaus angefragt, diskutiert, geplant. Aber für unser Format heute sind wir, glaube ich, soweit durch mit Blick auf die Uhr. Liebe Sarah, Andreas, das hat viel Spaß gemacht. Unser erster Podcast gemeinsam und ich glaube, dann freuen wir uns auf weitere Folgen zusammen.
Ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Man könnte noch viel mehr diskutieren. Dabei belassen wir es heute mal und bis zum nächsten Mal.
Von mir auch bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.